An einem späten Winterabend stieg Joel aus dem Zug. Es war sehr kalt. Das Thermometer, das an der Wand des Bahnhofs hing, zeigte 31 Grad unter Null. Joel zog den Schal über Mund und Nase. Er war der Einzige, der ausgestiegen war. Der Bahnhofsvorsteher gab dem Zug das Zeichen zum Abfahren und verschwand in der Wärme des Bahnhofs. Joel war ganz allein. In Narvik hatte er sich einen Seesack gekauft. Darin steckten seine Kleider und die Geschenke, die er in Liberia gekauft hatte. Er hatte es eilig. Während der langen Reise von Narvik war die Sorge ständig gewachsen. Samuels Brief hatte er mindestens 100 Mal gelesen, um es zu begreifen. Im tiefsten Innern wusste Joel Bescheid. Er hatte es schon im Hotel in Stockholm gewusst, als Samuel zur Tür hereinkam. Samuel war schwer krank und vielleicht würde er sterben. Joel ging so schnell, wie er konnte. Die kalte Luft schnitt in seinen Lungen. Plötzlich blieb er jäh stehen. Vielleicht war Samuel schon tot. Oder er lag im Krankenhaus. Joel ging noch schneller. Jetzt war er am Hügel. Bald würde er das Haus sehen. Sehen, ob in der Küche Licht brannte. Der Weg war leer. An den Seiten hatte der Schneepflug hohe Schneewälle aufgetürmt. Endlich sah er das Haus. Das Küchenfenster leuchtete. Samuel war also nicht tot und er war nicht im Krankenhaus. Er war zu Hause. Joel ging langsamer. Er musste sich vorbereiten. Was erwartete ihn eigentlich? Was würde Samuel sagen, wenn er plötzlich in der Tür stand und sich den Schnee von den Schuhen stampfte? Joel hatte ihm keine Nachricht geben können, dass er heute Abend kommen würde. Er ging durch die Pforte, betrat den Hof. Er öffnete die Haustür und lauschte. Dann ging er die Treppe hinauf, lauschte wieder. In der Küche war es still. Er öffnete die Tür. Im selben Augenblick begriff er, dass er hätte anklopfen müssen. Samuel erwartete keinen Besuch. Er würde vielleicht glauben, dass es ein Dieb war. Er betrat die Küche. Die Tür zu Samuels Zimmer stand halb offen. Das Radio war stumm. Dort drinnen war es still. Joel legte den Seesack auf den Fußboden. Die Spüle war leer, das sah er. Keine Töpfe mit angebranntem und keine leeren Flaschen. Er nahm seine Mütze ab, zog die Handschuhe aus und ging zur Kammertür. Samuel lag im Bett. Er war wach, sah Joel an. Er lächelte. »Du kommst also«, sagte er. »Ich hab mir schon gedacht, dass du kommst, aber ich wusste nicht wann.«
»Ich bin sofort losgefahren, als ich deinen Brief gekriegt habe.«
Auf dem Tisch neben Samuels Bett standen Medizinflaschen, und Samuel war blass, unrasiert und blass. Obwohl er unter der Decke lag, sah Joel, dass er abgemagert war. »Er hat nicht genug gegessen«, dachte Joel. »Vielleicht hat er nicht mehr ordentlich gegessen, seit ich weg bin.« Um Joels Schuhe bildeten sich Wasserpfützen. »Ich zieh mir eben die Schuhe aus«, sagte er und ging in die Küche. Nachdem er Schuhe und Jacke ausgezogen hatte, ging er wieder in Samuels Zimmer und setzte sich auf Samuels Bettkante.
»Du wächst und wächst«, sagte Samuel.
»Ich bin jetzt 1,77«, antwortete Joel.
»Also bist du schon größer als ich?«
Dann war es still.
»Ich hab deinen Brief bekommen«, sagte Joel.
Samuel verzog das Gesicht.
»Ich musste es dir schreiben«, sagte er. »Aber wir können morgen darüber reden.«
»Immer will er warten«, dachte Joel. »Niemals ist Samuel Gustafsson geradewegs auf eine Sache zugegangen. Sein ganzes Leben ein merkwürdiger Umweg. Wir können nicht bis morgen warten. Ich will wissen, was mit dir los ist.«
Samuel nickte. Joel wartete.
»Du erinnerst dich an den Sommer«, begann Samuel.
»Ich erinnere mich.«
»Da im Hotel, wie ich Bauchschmerzen kriegte. Und dann die Sache mit dem Krankenhaus.«
»Sie wollten dich schriftlich benachrichtigen.«
Joel merkte, dass er solche Angst hatte, dass er zitterte. Jetzt war es ganz nah.
die Antwort, warum Samuel den Brief geschrieben hatte.
»Ich habe einen Brief bekommen«, sagte er langsam, als ob ihn jedes Wort anstrengte.
»Was hat drin gestanden?«
»Dass die Ergebnisse nicht ganz in Ordnung sind, die von der Untersuchung. Sie schrieben, ich soll ins Krankenhaus gehen und den Brief zeigen. Das habe ich getan. Ich habe ihn dem Oberarzt gezeigt. Er sagte, es sei Krebs, aber das Wort hat er nicht benutzt. Cancer, hat er gesagt, in der Leber, und dass es unheilbar ist.« In Joels Kopf hämmerte es. Samuel wird sterben. Jetzt zitterte er nicht mehr. Ihm war eiskalt.
»Es ist unheilbar«, wiederholte Samuel. »Jetzt liege ich also hier. Ich kann nicht mehr arbeiten. Ich liege nur noch.«
Joel wusste nicht, was er sagen sollte. »Und wer kauft für dich ein?« fragte er schließlich.
»Sarah hat jemanden gefunden, der für mich einkauft, was ich brauche. Und jeden zweiten Tag kommt eine Krankenschwester. Aber ich muss wohl bald ins Krankenhaus.«
»Hast du Schmerzen?«
»Nicht sehr. Nicht wie in Stockholm.«
Samuel zog seine mageren Hände unter der Decke hervor und zeigte auf alle Döschen und Flaschen.
»Es gibt gute Medikamente. Die helfen gegen alles.«
»Aber du hast doch gesagt, es ist unheilbar.«
»Ich meine, gegen Schmerzen.«
»Was haben Sie sonst noch gesagt?«
»Da gibt's nicht mehr viel zu sagen. Wenn es unheilbar ist, ist es eben so.«
»Wirst du sterben?« Seine eigenen Worte ließen Joel zusammenzucken, aber merkwürdigerweise fing Samuel an zu lachen.
»Ich sterbe nicht«, sagte er, »jedenfalls nicht, solange du zu Hause bist. Man kann auch mit etwas Unheilbarem leben. Ich finde tatsächlich, dass ich mich in den letzten Tagen besser fühle. Vielleicht geht es vorbei, obwohl es unheilbar sein soll.«
»Ja«, sagte Joel.
»Himmel«, fuhr Samuel fort, »es gibt Leute, die ohne Arme und Beine leben. Da kann ich ja wohl zum Teufel ohne Leber leben, glaubst du nicht?«
Das wollte Samuel hören. Oder war er davon überzeugt, dass er recht hatte? Joel wusste es nicht, deswegen nickte er nur. Er gab Samuel recht, egal was er dachte. Mit Anstrengung richtete Samuel sich auf.
»Irgendwas zu essen muss da sein«, sagte er.
»Ich habe keinen Hunger.«
»Aber willst du keinen Kaffee? Und dann möchte ich hören, was du alles erlebt hast.«
»Das hat Zeit bis morgen.« Samuel ließ sich zurück in die Kissen sinken.
»Du hast recht«, sagte er. »Das kann warten. Ich bin wohl ein wenig müde.«
»Möchtest du was haben?«
Samuel schaute zu seinem Wasserglas.
»Wasser, sonst nichts.«
Joel nahm das Glas und ging in die Küche. Vielleicht konnte man ohne Leber leben. Joel wusste nicht, wozu man überhaupt eine Leber hatte. Und wo saß sie? Irgendwo im Bauch? Nachdem er Samuel das Wasser gebracht hatte, ging er wieder in die Küche und packte die Trommel aus. Sie war nicht groß. Ein ausgehöhltes Stück Holz mit brauner Haut bespannt. Samuel setzte sich die Brille auf und betrachtete sie genau.
»Die ist schön«, sagte er.
Vorsichtig trommelte er mit den Fingern auf der Haut.
»Guter Klang«, sagte er, »eine richtige Trommel.«
Joel fragte sich, warum er sie gekauft hatte. Warum schenkte er Samuel eigentlich eine Trommel? Hätte er nicht etwas Besseres finden können?
»Vielleicht kann man es lernen«, sagte Samuel. »Ich werde noch Trommler auf meine alten Tage. Ich habe mir schon immer eine afrikanische Trommel gewünscht.«
Joel wusste, dass es nicht stimmte. Es war Samuels Art, sich zu bedanken. Joel stellte die Trommel auf den Fußboden.
»Morgen will ich alles wissen«, sagte Samuel. »Aber ich glaube, jetzt muss ich schlafen. All die Medikamente machen mich so müde.«
»Wir reden morgen«, sagte Joel.
»Ich liege hier und denke«, sagte Samuel,
Wenn ich nicht schlafen kann, dann ist das Haus wie ein Schiff. Und ich höre, wie der Anker hochgezogen wird und das Haus aus dem Hafen gleitet. Er schüttelte den Kopf. Manchmal ist man ganz schön kindisch. Joel stand auf.
Hoffentlich kannst du schlafen.
Ich freue mich, dass du gekommen bist. Morgen reden wir weiter.
Wir reden morgen.
Als Joel am Morgen aufwachte, hörte er Samuel in der Küche klappern. Samuel stand am Herd und kochte Grütze. Aber er hatte sich nicht angezogen, trug nur seinen alten Morgenmantel über dem Schlafanzug.
»Kaltes Wasser in den Topf«, sagte er und lächelte.
Joel konnte plötzlich nicht glauben, dass Samuel eine gefährliche Krankheit hatte. Vielleicht war sie unheilbar, aber gefährlich. Nach dem Frühstück wollte Samuel wissen, was Joel in seinen ersten Monaten als Seemann erlebt hatte.
»Das dauert zu lange«, sagte Joel. »Ich habe einiges zu erledigen.«
Als er nach draußen kam, war es immer noch sehr kalt. Er ging in Richtung Krankenhaus. Er drückte sein Kinn in die Jacke und ging so schnell, wie er konnte. Aber plötzlich blieb er stehen. Was wollte er eigentlich im Krankenhaus? Es gab eine leichtere Möglichkeit, herauszufinden, was die Leber eigentlich war. Er drehte auf der Stelle um, ging in die entgegengesetzte Richtung und blieb erst stehen, als er die Schlachterei erreicht hatte, die am Rand des Ortes lag. Im Sommer vor einem Jahr war er dort Laufbursche gewesen und kannte den Chef und auch mehrere Schlachter. Er stampfte sich den Schnee von den Schuhen und betrat das Büro. Der Chef hieß Herbert Lundgren und hatte Pickel im Gesicht, obwohl er schon fast 60 war. Er trug eine weiße Jacke und eine Schirmmütze.
»Joel«, sagte er, »ich habe gehört, du bist zur See gegangen.«
»Das stimmt. Ich bin nur zu Besuch zu Hause.«
Herbert Lundgren runzelte die Stirn.
»Ich habe auch gehört, dass Samuel krank war. Wie geht es ihm?«
»Gut, aber deswegen komme ich. Ich möchte wissen, was eine Leber ist.«
»Eine Leber?«
»Wo sie sitzt und wozu sie gut ist.«
»Warum willst du das wissen?«
»Samuels Leber ist unheilbar krank.«
Herbert Lundgren sagte nichts.
»Aber Samuel glaubt, er kann trotzdem leben.«
»Vielleicht kann man das«, sagte Herbert Lundgren langsam. »Ich bin ja kein Arzt. Ich weiß das nicht so genau.«
»Wo sitzt die Leber?«
Herbert Lundgren zeigte auf die eine Seite seines Bauches.
»Das wollte ich nur wissen.«
Joel setzte sich die Mütze auf und wickelte sich den Schal ums Gesicht.
»Aber da ist etwas, das musst du verstehen«, sagte Herbert Lundgren.
Joel sah ihn an.
»Was?«
»Ach, es ist nichts, nichts.«
Joel verließ die Schlachterei. Es fing an, hell zu werden. Die Sonne war genau oberhalb der Waldketten, die sich um den Ort schlängelten. Er überlegte, was Herbert Lundgren hatte sagen wollen.
»Samuel wird es schon schaffen«, dachte er. »Es braucht mehr, um einen alten Seemann wie Samuel Gustafsson zu fällen.«
Er ging zu Enströms Lebensmittelladen und kaufte ein. Frau Enström stand hinter dem Tresen.
»Joel«, sagte sie, »ich dachte, du fährst zur See.«
»Ich bin nur zu Besuch da. Samuel ist krank.«
»Das haben wir gehört, der Arme.«
»Er wird's schon schaffen. Mit der Leber ist irgendwas nicht in Ordnung.«
»Vermutlich hat er zu viel getrunken in seinem Leben. Das kommt dann dabei heraus.«
Joel merkte, dass er wütend wurde. Was ging Enströms alte Samuels Saufen an?
»Das geht auf die Leber«, sagte sie. »Samuel fühlt sich schon besser«, sagte Joel wütend. »Kartoffeln und Marmelade.«
Er war wütend, bis er nach Hause kam. Aber als er vor der Küchentür stand, hörte er von drinnen Geräusche. Zuerst wusste er nicht, was es war. Dann begriff er es. Samuel trommelte.
»Er kann nicht sterben«, dachte Joel. »Ein Mann, der aufsteht und mitten im Winter auf einer afrikanischen Trommel trommelt, kann nicht so krank sein, dass er sterben muss.«
Joel hustete und stampfte sich den Schnee ab. Sofort hörte das Geräusch drinnen in der Küche auf. Joel wartete ein paar Sekunden, bevor er die Tür öffnete. Samuel saß auf seinem üblichen Platz am Küchentisch. Er hatte sich rasiert und er lächelte.
»Es ist gut, dass du nach Hause gekommen bist«, sagte er. »Wir haben viel zu besprechen. Ich fühle mich schon viel besser.«
An diesem Abend holten sie wieder die alten Seekarten hervor. Joel hatte Mittag gemacht und hinterher abgewaschen. Samuel aß nicht viel, aber er sagte, es hätte gut geschmeckt. Danach tranken sie Kaffee. Und Joel erzählte von seinen Reisen. Von dem Abend in Amsterdam erzählte er nichts. Aber er erzählte von dem Mädchen in Liberia, das seine Kleider hatte waschen wollen. Den ganzen Abend fragte Samuel nicht nach Jenny. Und Joel sagte auch nichts. Wenn Samuel nichts wissen wollte, war das seine Angelegenheit. Es wurde spät.
»Man wird ganz schön müde, wenn man immer nach Narvik fahren muss«, sagte Joel. »Deshalb werde ich an die Reederei schreiben, die im Süden lädt und löscht.«
»Ich denke«, sagte Samuel, »jetzt ist es Zeit.«
»Auch für mich.«
Joel glaubte nicht, was er da hörte. Hatte Samuel sich wirklich entschieden? War eine unheilbare Krankheit nötig gewesen, damit er endlich einsah, dass es an der Zeit war, Säge und Axt beiseite zu stellen? »Meinst du das ernst?«
»Ich war noch nie so ernst in meinem ganzen Leben. Sobald ich mich ein bisschen besser fühle, werde ich wieder anmustern.«
»Vielleicht nehmen wir dasselbe Schiff.«
»Dann dauert es nicht mehr lange und wir gehen auf Pitcairn Island an Land.«
»Wie lange dauert das, bis es dir besser geht?«
Boah, »nicht mehr lange.«
»Einen Monat?«
»Bestimmt nicht.«
»Und das Unheilbare?«
Boah, »das kann man ja nicht sehen.«
Joel konnte es immer noch nicht glauben, dass es wahr war. In seinem Kopf war etwas wie ein fernes Nebelhorn. Ein Nebelhorn, das andere Schiffe warnte, die sich im Nebel befanden. Dieses Gefühl vom Hotel Rabe. Und der Brief. Samuel ist so krank, dass er sterben wird. Aber Joel schob den Gedanken weg. Samuel schien es tatsächlich schon viel besser zu gehen als gestern Abend. Es war nach Mitternacht, als Samuel schlafen ging. Joel blieb eine Weile über den Seekarten am Küchentisch sitzen. Dann kroch er in sein Bett. Am nächsten Tag wollte er Briefe an andere Reedereien schreiben. Einige Stunden später wurde er von einem Geräusch aus dem Schlaf gerissen. Er schlug die Augen auf und fragte sich, was es war. Es war Samuel. Er saß in der Küche und weinte.